Hallo und herzlich willkommen zu Noodle to go mit
Christina und
Magdalena,
der Podcast als Wegbegleiter in der bunten Welt der Ernährung. Hallo Magdalena.
Hallo Christina.
Läufst du schon fleißig?
Ja, es könnte mehr sein.
Hast du wieder etwas vor, einen Halbmarathon oder einen sogar Marathon?
Ich hätte noch keinen gebucht, also ich habe schon einen gebucht und musste wieder stornieren, weil mein Bruder am Vortag heiratet.
Oh.
Also sie nicht ganz ausgegangen. Also, aber ich würde gern wieder einen buchen.
Aber vielleicht wäre es sich ausgegangen, wenn du dich ein bisschen mit Koffein gepusht hättest.
Stimmt. Was wird da mein Körper sagen, wenn ich die Nacht durchmache? 4 Stunden Schlaf vielleicht oder vielleicht auch nur 3 Stunden und dann einen Halbmarathonlauf.
Ja, das wäre wahrscheinlich machbar, aber danach brauchst du viel Zeit, um dich zu erholen.
Wahrscheinlich.
Und vielleicht auch wirklich viel Koffein noch davor. Und das sind wir ja jetzt auch gleich im Thema. Wollen wir ja gleich loslegen.
Trinkst du gerne Kaffee, Christina?
Ich trinke einen am Tag und das zum Frühstück. Und früher habe ich gar keinen getrunken. Ich trinke eigentlich erst seit 8 Jahren, glaube ich, wirklich trinke ich erst Kaffee. Ich habe früher Kakao getrunken, ich gebe es zu, ich liebe, aber da habe ich ihn sehr gerne gehabt. Aber ja, jetzt trinke ich eine Tasse Kaffee, ich brauche gar keinen sonst, bin ich nicht so. Kaffee.
Und den trinkst du immer in der Früh?
Ja.
Und fehlt er dir, wenn du ihn mal nicht hast?
Nein.
Überhaupt gar nicht?
Nein.
Du hast keine Erscheinungen?
Nein, gar nicht. Du?
Also ich hatte eine Zeit, wo ich immer in der Früh einen Kaffee getrunken habe und da hatte ich dann, also gerade im Urlaub oder so spürt man das, wenn man dann keinen Kaffee hat, dann habe ich schon Kopfweh gehabt.
Wirklich? Trinkst du leicht so viel Kaffee?
Nein, einfach nur eine Tasse in der Früh und das habe ich mir jetzt abgewöhnt. Jetzt trinke ich eher so am Nachmittag eine Tasse und jetzt bin ich weniger abhängig davon.
Das klingt aber brutal, dass du schon von einer Tasse Kaffee abhängig wirst.
Ja.
Dann wollen wir das vielleicht genauer erörtern. Hast du auch das Gefühl, dass der Kaffee bei dir eine positive Wirkung auslöst? Wirst du wirklich wacher?
Also ich finde, es schmeckt einfach extrem gut und ich glaube, ich habe schon das Gefühl, dass ich wacher werde.
Kennst du die Geschichte, wie man draufgekommen ist, dass Kaffeebohnen einen quasi zum Leben erwecken? So richtig so, wo man so ein bisschen wieder Hummel in den Popo bekommt. Kennst du das, woher das kommt? Wie man da draufgekommen ist, dass man energetisch quasi ein bisschen so ein Upgrade entwickelt, kurzfristig?
Ja, ich kenne die Story, dass früher Schafe die Beeren von dem Strauch genascht haben und dann ganz hibbelig wurden.
Genau, die sind dann wie wild herumgehupft. Aber es waren, glaube ich, Ziegen, entschuldige, wenn ich dich jetzt ausbessere. Es waren Ziegen. Mhm. In Äthiopien, glaube ich, war der Beginn dieser Kaffeegeschichte.
Da, wo die wachsen, ja.
Ja, ja, ja. Und seit dem 17. Jahrhundert ist der Kaffee, hat sich dann schnell verbreitet, auch in Europa. Und es gibt sage und schreibe 120 Kaffeesorten. Aber nur 2 haben es wirklich in den Weltmarkt geschafft. Ja, weißt du welche?
Robusta und Arabica.
Jawohl.
Mhm. Und Arabica ist der Hochlandkaffee.
Nein.
Arabica ist der
Hochland. Ah, entschuldige, ja, nicht der Robusta, genau, der Arabica ist der Hochland.
Der
genau,
Robusta, der Tieflandkaffee.
Genau, genau. Und ich glaube aber, besonders populär ist eben in der Arabica generell, wird der am liebsten getrunken.
Ja, der hat weniger Säure
und
der Robusta hat mehr Säure und mehr Koffein. Aber ich habe damals auch gelernt, dass so eine gute Mischung auch manchmal von Vorteil ist, eben weil der Robusta auch bestimmte Vorteile hat, auch wenn das eher der günstigere Kaffee ist, weil er auch in der Ernte ist leichter, den Kaffee zu ernten.
Stimmt,
als den Hochlandkaffee, auch von den Beschaffenheiten.
Also es gibt auch Mischungen von beiden Kaffeesorten.
Ja.
Ah, okay. Naja, ich finde, das ist ja, wenn man sich da so ein bisschen einarbeitet in diese Thematik des Kaffees, ja eine Wissenschaft.
Absolut, ja.
Bin ich ja wirklich
und
auch.
Und der Mahlgrad, und da ist ja so viel irgendwie abhängig davon auch, wie lange das Wasser durchläuft, dann auch abhängig davon, wie viel Koffein gelöst wird, weil im Filterkaffee ist zum Beispiel auch mehr Koffein als in einem Espresso, weil das Wasser länger durchläuft.
Was ja spannend ist, weil die Leute, glaube ich, das anders denken, oder?
Ja.
Ich zumindest habe so gedacht, ja. Aber was ich auch mitbekommen habe, ist, dass jetzt Kaffee wieder schon seit einigen Jahren wieder anders zelebriert wird. Es wird wieder Kaffee anders eben gebrüht, es wird, gibt verschiedene Varianten, da gibt es ja, also da ist wirklich einiges passiert in den letzten Jahren. Cold Brew und ja, Wahnsinn, was da, also früher hat man einfach einen Kaffeemaschine, kann mich erinnern, als Kind, Filterkaffee, da habe ich mal falsch, habe ich mal den Kaffee dort reingetan, wo das Wasser ist und nicht dort, wo der Filter drinnen hängt, das war ganz schlecht, an einem Wochenende, wo ich Frühstück für meine Eltern machen wollte, war ich noch ein Kind. Ich kannte nur diesen Kaffee und dann kamen ja diese verschiedensten Kaffeemaschinen immer mehr, wurden populär. Ich habe auch eine, wo man, keine Ahnung, Kaffeecrema, Espresso runterdrücken kann.
Ja.
Wo man ein Mahlwerk drinnen hat und so weiter. Ja, ja, finde ich spannend, die Entwicklung. Aber eh auch gut. Und Kaffee hat ja auch seine guten Seiten, muss man sagen.
Ja, wie passiert das genau mit dem Koffein? Also wie kommt es zur Wirkung?
Also ich würde mal sagen, dass man überhaupt mal sagen kann, dass der Kaffee durch das Koffein, aber auch durch andere Stoffe wie Polyphenole und so weiter einfach gar nicht so eine schlechte gesundheitliche Wirkung hat, wenn man es nicht übertreibt. Das hat was auch mit Verhinderung von zum Beispiel auch Demenz oder auch neurodegenerative Erkrankungen etc. Also es sind schon ein paar auch Antioxidantien enthalten, die da sehr gut sind, aber die Menge macht es wie immer aus. Und es gibt da so eine Grundempfehlung von 400 Milligramm Koffein. Das weiß man, dass das, wenn man gesund ist, grundsätzlich auch mit dem Herz und so weiter in Ordnung ist, das ist eine Menge, die schadet nicht. Bei Schwangeren sollte das deutlich drunter liegen, maximal 200 Milligramm. Aber da kann man dann sagen, wenn man das regelmäßig konsumiert, kann es tatsächlich auch so ein bisschen eine präventive Wirkung haben gegenüber Herzerkrankungen und Schlaganfall. Was ich eigentlich gar nicht gedacht habe, weil ich mir immer denke, gut, das regt ja immer so auf angeblich, der Kaffee, das Koffein. Ja. Aber in guten Mengen über den Tag verteilt hat das tatsächlich auch einen positiven Effekt.
Weil der Puls nach oben geht. Oder was ist der Grund?
Na, es geht darum, dass Stoffe, die in der Kaffeebohne enthalten sind, eben auch Polyphenole, da einen positiven Effekt auslösen können. Das sind einfach Substanzen, die sich da auf das Herz-Kreislauf-System auch positiv auswirken können, auf die Gefäße, auf die Elastizität der Gefäße. Aber da muss man wirklich vorausschicken, dass natürlich das wieder ein Teil in dem ganzen Baukasten des Lebens und der Ernährung steckt, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Schindluder treibe und dann denke ich mir, dass immerhin trinke ich 4 Tassen Kaffee am Tag, kann ich Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch nicht verhindern. Aber es ist wieder ein Baustein, der unter Umständen positiv wirken kann. Ja. Und eben, was du schon gesagt hast, Filterkaffee ist tatsächlich nicht ganz so, wie man gedacht hat, wie sagt man, schwächer, sondern im Gegenteil stärker. Und tatsächlich, und das ist auch spannend, finde ich, dass ein Espresso für Menschen mit empfindlichem Magen besser ist als der Filterkaffee.
Und warum?
Weil einfach durch dieses Rösten, also diese Bohnen, die dann geröstet werden, gewisse Säuren schon abgebaut werden und das ist dann für den Magen besser verträglich als der Filterkaffee, wo das einfach so nur durchläuft. Ja.
Mhm.
Finde ich einfach auch interessant, ja. Und tatsächlich sollte man das auch mal gehört haben, 5.000 bis 10.000 Milligramm an Koffein sind tatsächlich lebensgefährlich. Jetzt kann man sagen, ja, wer bitte trinkt.
Also das ist schon echt viel, ja.
Wer kommt auf diese Mengen, um Gottes Willen, ja. Das ist ja fast unmöglich, wenn man 3 bis 4 Tassen trinken muss, um 400 Milligramm.
Ja, außer man substituiert irgendwie anders.
Ja, also es gibt ja auch da Koffeintabletten und so weiter. Und das kann man tatsächlich auch übertreiben. Also hier gilt tatsächlich, Vorsicht ist geboten. Diese Wirkung vom Koffein, die hält meistens 4 Stunden an. Also wenn man regelmäßig Kaffee trinkt, dann hat man tatsächlich immer diesen Effekt, dass man des Wachmachens. Und wenn man jetzt zum Beispiel Kaffee trinkt, wo noch Milch enthalten ist und Milch enthält ein bisschen Fett, dann wird das Koffein langsamer resorbiert, aufgenommen, wodurch die Wirkung verlängert wird.
Also das ist eigentlich eine gute Sache, nicht?
Ja.
Hat man dann nicht so einen Spike?
Könnte man. Ja, wobei ich finde ja auch 4 Stunden lang und es gibt ja in meinem Umfeld Menschen, die trinken ja nicht nur alle 4 Stunden Kaffee, sondern öfters.
Ja.
Also das ist ja auch vielleicht dann, ja, letzten Endes diese extra Portion Milch muss dann vielleicht gar nicht sein. Und was ich auch wichtig finde, weil das ist für mich auch jetzt bei der Recherche ein bisschen wieder in Erinnerung, man hat sehr wohl früher hat man auf jeden Fall behauptet, dass Kaffee eine harntreibende Wirkung hat. Das bedeutet, wenn man Kaffee trinkt, dann verliert man auf jeden Fall Wasser. Während ich jetzt in meiner Praxiszeit bin ich schon draufgekommen und das wurde mir auch durch Studien und so weiter bestätigt, das trifft nicht bei alle zu. Ich habe das aber nicht hinterfragt. Wenn ich Klienten bei mir sitzen habe, frage ich immer, wenn sie Kaffee trinken, ob sie danach relativ rasch auf die kleine Seite müssen. Tatsächlich frage ich das. Und dann, wenn sie sagen, ja, schon, eigentlich, dann sage ich, gut, dann müssen wir das mit dem Wasser ausgleichen. Wenn die Leute dann sagen, nein, nicht, eigentlich ist das bei mir wurscht, na, dann müssen sie das nicht ausgleichen, weil sie diesen harntreibenden Effekt nicht haben. Aber das, was jetzt der Fall ist, ist, dass natürlich, wenn man regelmäßig Kaffee konsumiert, der Körper sich eben wirklich anpasst und dann habe ich auf gar keinen Fall mehr diesen entwässernden Effekt. Das fand ich eigentlich sehr wichtig. Das heißt, Menschen, die wirklich jeden Tag so 2, 3, 4 Tassen Kaffee trinken oder mehr, haben diesen entwässernden Effekt wirklich eher nicht mehr. Und dann kann man das sogar als Flüssigkeitszufuhr rechnen, wie Tee, Wasser oder sonstiges.
Ich kenne es so, dass man das sowieso als Flüssigkeitszufuhr rechnen kann,
Kaffee. Ja, aber nicht bei allen. So wie beim, okay. Also ich trinke jetzt eine Tasse Kaffee am Tag. Trinke ich jetzt eine zweite, dritte, gehe ich wahrscheinlich, oder habe ich schon erlebt, gleich einmal mehr auf die kleine Seite. Das heißt, dieser harntreibende Effekt, der kann manchmal auftreten, wenn man eine gewisse Dosis dann überschreitet. Wenn ich mich an die Dosis wieder anpasse, brauche ich kein Wasser.
Okay.
Also das ist sicher jetzt nicht zu verallgemeinern, aber das spürt eh jeder selber, trinkt der Kaffee und er muss relativ rasch danach aufs Klo, dann also auf die kleine Seite, das ist wichtig in dem Fall, wobei auch Kaffee den Effekt hat, dass auch die große Seite manchmal unterstützt wird, das dürfen wir hier ruhig sagen, dass das auch da einen positiven Effekt haben kann.
Wenn das entwässernd wirkt, wie viel Wasser sollte man dann trinken?
Immer so viel, wie man Kaffee getrunken hat.
Ah, okay.
Und was auch wichtig ist, aufpassen, weil wir jetzt gesagt haben, 4, 5 Tassen Kaffee. Es gibt Menschen, die trinken jeden Kaffee mit viel Milch und mit auch viel Zucker, also 2 Würfelzucker oder so. Das summiert sich dann relativ schnell nach oben. Das heißt, 4 Tassen mit 2 Würfelzucker, 8 Würfelzucker plus Milch. Das heißt, das ist schon auch eine Kaloriengeschichte. Andererseits hätte aber auch Kaffee, Koffein, eigentlich einen Effekt auf den Stoffwechsel, dass wir eigentlich dadurch mehr Energieverbrauch haben. Aber wenn wir dann auch durch den Zucker wieder mehr Energie reinholen, ist das ein Nullsummenspiel.
Und das ist wirklich so, dass man dann mit Kaffee abnehmen kann, wenn man das möchte?
Ja, aber das ist so, wie ich vorhin den Bausteinen erklärt habe, es muss immer im Gesamtkonzept alles stimmen, aber würde ich jetzt mich richtig versorgen und abnehmen wollen, es richtig machen und ich trinke vielleicht tatsächlich 1, 2 Tassen mehr Kaffee als sonst, kann ich damit den Stoffwechsel unterstützen und ich habe durch das Koffein manchmal auch weniger Appetit. Und viele meiner Klienten sagen, ich trinke dann einfach zwischendurch, wenn ich Hunger habe, einen Kaffee und das ist dann eigentlich gar kein Nachteil. Ja, also ja, aber wie gesagt, das Gesamtkonzept muss stimmen und das ist halt nicht immer der Fall. Ja. Genau. Was ich auch noch wichtig finde, ist vielleicht zu sagen, dass man manchmal Kaffee unterwegs sich kauft und mitnimmt, Coffee to go. Und es gibt diese Plastikbecher, das ist gut, wenn man sie eher den Kaffee to go nicht im Plastikbecher nimmt, weil da sind eben diese
Mikroplastik.
Genau, Stoffe drinnen, die sich tatsächlich durch diese heiße Brühe lösen können, wenn man das mit aufnimmt. Es gibt ja alternativ die pflanzlich hergestellten Becher, die alternativ sind.
Aus Bambusmaterial.
Sind. Genau, allerdings haben da auch Studien gezeigt, dass da sehr häufig Formaldehyd enthalten ist, das sich herauslösen kann und Formaldehyd ist bekannt als krebserregend. Also lieber einen Becher mitnehmen. Fällt dir noch was ein zum Koffein? Sonst möchte ich noch weiter zu den Energy Drinks gehen.
Ja, also zwischen Tee und Kaffee gibt es ja auch unterschiedliche Wirkungen. Also ich merke das auch selber, wenn ich Tee trinke, dass es anders wirkt. Also allein deswegen, weil es auch einfach eine größere Menge ist, wenn ich jetzt Schwarztee trinke, als wenn ich ein Cappuccino trinke. Aber die Wirkung ist ja auch ein bisschen länger anhaltend und ist nicht ganz so ein Spike wie beim Kaffee.
wenn du Tee trinkst. Die
Koffeinwirkung.
Ja, ja, ja. Beim Tee ist es halt ganz wichtig, wie lange zieht der, weil wenn der zum Beispiel sehr lange zieht, dann ist, du weißt das besser.
Das Koffein wird beim Schwarztee am Anfang ausgelöst, also bis zur dritten Minute, und danach werden ja dann die Aminosäuren auch verstärkt.
Ausgeschüttet, also ausgelöst. Löst,
ja, genau. Die dann eher entspannend wirken.
Genau, also das Koffein hat dann eine anregende Wirkung und die Aminosäure eigentlich eine entspannende. Das hat der Kaffee zum Beispiel nicht. Das wäre jetzt der Unterschied. Aber auch von den Gerbstoffen, die zum Beispiel im Tee drinnen sind. Aber bevor wir noch zum grünen Tee kommen, lass uns nochmal zurück zum Koffein, was Energy Drinks betrifft, weil ich finde, dass das jetzt irgendwie weil das wird eher irgendwie gleichgesetzt, so Energy Drinks, Koffein und so weiter. Was mir da nur ganz kurz wichtig wäre zu sagen, dass solche Energy Drinks eigentlich wirklich gar nicht mehr Koffein haben als ein Kaffee. Man glaubt immer nur, aber da sind andere Stoffe drinnen, die auch irgendwie stimulierend wirken und aufhellend wirken. Und ein normaler Energy Drink hat eben weniger sogar als eine Tasse Kaffee oder gleich viel, aber dafür ist oft mehr Zucker drinnen. Was es auch gibt, sind sehr hochdosierte Energy Drinks, die haben oft 300 bis 400 Milligramm Koffein enthalten. So viel, was eigentlich die Tagesempfehlung ist. Das Problem ist allerdings, dass wir diese 400 Milligramm über den Tag verteilt aufnehmen sollen, um diese Wirkung quasi auch zu entfalten und das System nicht zu überfordern. Bei diesen hochdosierten Energy Drinks oder auch so Koffeindrinks, die es ja auch im Sportbereich gibt, haben wir das auf einmal, das überflutet quasi das System. Und das ist eher das Gefährliche. Und das Gefährliche ist jetzt auch bei den Energy Drinks, was die Jugendlichen betrifft, weil die sollen nicht so viel Koffein aufnehmen, nur bis zu 200 Milligramm. Aber die trinken das dann halt viel zu häufig, weil es cool ist. Und das überfordert tatsächlich manchmal das System. Und da kann es dann zu Schlafstörungen kommen, auch zu depressiven Verstimmungen und sonstigem. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass man da auch Bescheid weiß, wie Koffein auch dann zu einem Rebound-Effekt kommen kann. Also,
und wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, wie verhält sich dann diese Wirkung mit Alkohol? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Wodka trinke mit Energy Drink.
Ja, ja. Also wir hatten ja die Folge Alkohol und da habe ich erklärt, dass der Alkohol eigentlich ja diese Art sedierende Wirkung hat, diese völlige Entspannung, und das Gehirn dann sozusagen gegenreguliert. Und jetzt haben wir bei einer Kombination von Alkohol und Energy Drink eben das extreme Paradoxum, dass auf der einen Seite etwas Entspannendes ins Hirn flutet und gleichzeitig aber etwas Aufstachelndes, etwas, was das System und das Gehirn völlig reizt. Und da muss das Gehirn dann extrem gegenregulieren. Und daher ist das etwas, was dann, wenn das abklingt, einfach zu ganz einem unangenehmen Empfinden. Das heißt, führt zu einer wirklich einem, ja, man fühlt sich dann einfach ein bisschen so, wie sagt man das, so wie Nebel im Kopf und einfach ganz schlecht. Und das ist einfach so dieser extreme Effekt. Und man braucht dann immer ein Stückchen mehr, immer die Dosis höher. Und nicht nur ein Drink davon, sondern gleich zwei, drei, um eine gute Wirkung zu haben, weil eben diese Gegenspieler Alkohol und Energy Drinks da einfach nicht ideal miteinander spielen, sondern gegeneinander spielen. Und das ist natürlich im System so, dass sich das gegenregulieren muss. Aber was auch ein Thema ist, ist ein sehr hoher regelmäßiger Koffeinkonsum, Kaffeekonsum, kann dann, wenn man dann nicht rechtzeitig Kaffee nachlegt, also nachtrinkt, zu einem sogenannten Rebound-Effekt führen, dass man danach sehr müde wird. Weil was macht Koffein? Koffein dockt an den sogenannten Adenosinrezeptoren an und Adenosin macht uns müde. Na, das ist super, wenn das Koffein da andockt, weil dann kann dieses Adenosin nicht wirken. Also wir bleiben wach, obwohl wir eigentlich körperlich müde werden und wir Adenosin produzieren. Aber das Adenosin wird trotzdem produziert, aber diese Rezeptoren bleiben blockiert durch das Koffein. Aber wenn das Koffein sich dann irgendwann verabschiedet, weil es aufgebraucht ist, mehr oder weniger, dann werden die Rezeptoren überflutet, weil das Adenosin ja trotzdem vorhanden ist, und dann werden wir völlig müde. Außer wir trinken wieder Kaffee und blockieren weiter. Aber dieser Effekt ist eben genau das, wo das dazu führt, dass wir dann ständig Kaffee brauchen, um genau diese Wirkung nicht zu haben. Und verstärkt wird das durch Kaffeekonsum nüchtern zum Beispiel. Also wenn ich Kaffee in der Früh nüchtern trinke, dann verstärkt sich dieser Effekt. Und manche kriegen dann, wenn sie nicht nachlegen, Kopfschmerzen, Übelkeit, fühlen sich einfach wirklich komplett so wirklich nebelig im Kopf. Also schlecht.
Vielleicht habe ich deswegen Kopfweh gehabt und du genau. hast vielleicht davor ein Brot gegessen und dann
bestimmt den sogar.
Ja? Ja. Vielleicht ist das der Unterschied.
Ja, ich würde auch meinen,
wobei dass das ein allgemein Vorteil ist. Die Reaktion bei jedem Körper sehr unterschiedlich ist. Also ich kenne Menschen, die können 8 Kaffee am Tag trinken, dann kenne ich welche, die können nicht mal einen um 4 trinken, weil sie dann komplett zittrig werden und ja, Herzrasen und all diese Symptome bekommen, die man eigentlich hat, wenn man, also die andere haben, wenn sie vielleicht 600 Milligramm Koffein zu sich nehmen.
Und es gibt tatsächlich auch Menschen, die auf Kaffee müde werden, wo sozusagen dieses Rezeptorenthema, was wir vorhin erklärt haben, nicht funktioniert, sondern sogar gegenteilig funktioniert. Und sogar tatsächlich zu einer stärkeren Ermüdung führen können. Aber das sind Ausnahmen. Aber sowas gibt es. Ja? Also es gibt nichts, was es nicht gibt.
Ja. Und wie ist das bei Energy Drinks, wenn man die jetzt, ich weiß nicht, 2 Stunden zum Beispiel nach der Mahlzeit zu sich nimmt? Was macht dann dieser Zucker mit uns und mit dem Blutzuckerspiegel und mit unserem Herz-Kreislauf-System?
Das Problem ist, dass die meisten Energy Drinks zuckrig sind. Die haben auch einen hohen Anteil an Zucker. Der fährt natürlich auch ins Blut, was zusätzlich kurzfristig kickt. Aber was wir schon in anderen Folgen gehört haben, ist, dass natürlich eine Limonade, eine Süßigkeit, etwas mit wirklich Zucker, einen Blutzuckeranstieg begünstigt, der sehr hoch, also ein starker Anstieg, wo auch viel Insulin dann ausgeschüttet wird, das dann dazu führt, dass der Blutzucker ganz schnell runterfährt und meistens unter das Niveau, wo er eigentlich gestartet ist. Und dieses Unterzuckern fördert jetzt wieder diesen Einbruch und dieses Müdesein. Und es gibt dann auch Energy Drinks, die keinen Zucker enthalten, sondern nennt man dann auch Light Energy Drinks, da ist dann ein Süßungsmittel enthalten. Da ist das auch so, dass man tatsächlich jetzt nicht diesen so argen Kick hat, weil man ja eben keinen Zucker hat. Aber was passieren kann ist, und das hatten wir, glaube ich, auch schon mal besprochen, dass der süße Geschmack reflektorisch tatsächlich dazu führen kann, dass wir Insulin ausschütten, wodurch der Blutzucker, der noch vorhanden ist, runterfällt. Und in weiterer Konsequenz haben wir mittlerweile festgestellt, dass Süßungsmittel unmittelbar bei der Mahlzeit jetzt keine Auswirkungen haben auf die Blutzuckerregulierung, jetzt außer diese reflexartige, was ich genannt habe, aber auf das Mikrobiom, das heißt auf die Darmflora. Und das heißt, bei der nächsten Mahlzeit spitzt sich die Situation zu und wir überreagieren dann und unterzuckern oder haben starke Insulinausschüttung, unterzuckern nachträglich, weil eben da eine starke Beeinflussung dann stattfindet, die sich dann quasi verzögert auswirkt. Ja. Also das heißt, Energy Drinks idealerweise direkt nach der Mahlzeit, zum Essen, wie auch immer, aber nicht so dazwischen würde ich es einfach nicht. Da ist der Kaffee gescheiter. Und wenn man müde ist, dann sollte man seine Schlafgewohnheiten vielleicht ein bisschen überdenken. Das wäre auch eine gute Idee.
Oder Bewegung machen oder kalt duschen. Das sind doch auch immer.
Kann man nicht immer im Büro.
Ja.
Aber was wichtig ist, wenn das stetig der Fall ist und man wirklich so Ermüdungserscheinungen hat untertags, kann man schon mal mit Kaffee besser als Energy Drinks nachhelfen. Aber noch besser wäre zu überlegen, wo ist denn das Übel, woher kommt denn das, dass ich überhaupt um diese Zeit immer so stark herunterfalle mit meinem Energiehaushalt und wo könnte ich denn ansetzen? Und es ist einerseits das Schlafverhalten, aber andererseits auch die Ernährungsgewohnheiten, natürlich.
Weil wie war das nochmal, wenn man so nach dem Mittagessen sehr müde wird, hängt das manchmal auch mit dem Frühstück zusammen?
Genau. Weil wenn ich nicht frühstücke und dann mittags das erste Mal esse, nicht nur, dass meine Durchblutung dann im Magen völlig sich konzentrieren muss und das Gehirn dann leer wird, mehr oder weniger, alles sich konzentrieren muss auf die Verdauung, die ja endlich stattfinden darf, ist auch der Blutzuckerhaushalt überfordert, weil ich natürlich dann ein bisschen eskaliere. Blutzucker rauf, Blutzucker runter, fällt ab und dann werde ich müde.
Aber wenn ich frühstück und trotzdem nach dem Mittagessen so einen Down habe, gibt es da dann auch irgendeinen Grund?
Erstens mal haben wir sowieso diese Leistungskurve. Das heißt, wir haben in der Früh einen Anstieg, um die Mittagszeit fallen wir einfach runter. Und ich schaue halt dann, dass ich zu Mittag nicht zu deftig, nicht zu fettig, nicht zu schwer esse, auch nicht unbedingt riesige Portionen an Gemüse, schon Gemüse, aber mich nicht damit überfülle, damit ich auch das Verdauungssystem nicht überstrapaziere. Also es gibt schon ein paar Möglichkeiten, wie ich das steuern kann, aber eine Grundmüdigkeit um die Mittagszeit ist oft auch normal.
Ja. Okay. Aber das ist schon die Mahlzeit, wo man am meisten Gemüse normalerweise isst,
genau,
oder? Weil
genau,
am
meisten, aber meistens, ja. Heißt nicht, dass ich da, wie soll ich sagen, die Menschen übertreiben teilweise eben Berge Salat und so, also es gibt die Grundempfehlung.
Das bin ich, glaube ich, manchmal.
Ja, wenn du es dann verträgst und nicht übermüdest, dann passt. Aber 5 Hände Obst und Gemüse am Tag, 3 Gemüsehände voll, das würde eigentlich pro Tag reichen. Und davon jetzt vielleicht 2 zum Mittag oder 1 in der Früh, 1 zum Mittag, 1 am Abend. Oder wie gesagt, 2 zum Mittag, das ist nicht so viel, wenn ich es noch dazu gut kaue. Ja. Aber jetzt kommen wir zu deinem Thema zurück, zum Tee. Und zwar zum grünen Tee. Naja, ich habe deswegen jetzt den grünen Tee ins Auge gefasst, weil ja dieses Matcha-Thema so populär ist. Es war vor kurzem zumindest noch
ist immer
populär.
Noch.
Dieses giftgrüne Pulver, ja, was ist das? Und das kommt ja eigentlich vom grünen Tee. Nur wird dann dieser grüne Tee, bevor er geerntet wird, beschattet. Das heißt, eigentlich ist Matcha Schattentee, sagt man sogar. Warum wird der beschattet? Weil dann wird die Chlorophyllmenge viel, viel höher, viel, viel konzentrierter. Und das macht halt die besondere Wirkung aus. Und diesen quasi Schattentee trinkt man ja auch nur pulverisiert. Das ist ja dann Pulverform, das erkennt man auch an dieser giftgrünen Farbe. Und es soll auch wirklich giftgrün sein und man soll auch schauen, dass es biologisch ist, bestmöglich. Und wenn sich das so bräunlich verfärbt, dann liegt es an einer schlechten Lagerung. Da ist viel zu viel Luft und Sauerstoff und Licht hingekommen. Also eine gute Qualität zeichnet sich durch dieses wirklich arg gefärbte grüne Pulver aus. Und da müssen wir halt auch hoffen, dass da nicht irgendwelche Farbstoffe im Spiel sind.
Mm.
Ja. Aber grüner Tee enthält, und das hast du schon vorhin gesagt, auch quasi Koffein, man nennt es nur Teein. Aber es ist die gleiche chemische Struktur. Was ich spannend gefunden habe, es gibt 2 verschiedene Formen vom grünen Tee. Es gibt die japanische Form und die chinesische Form. Und das ist deswegen interessant, weil die japanische Form ist dämpfend, da werden die Teeblätter gedämpft, das ist schonender und es bleiben einfach ganz viele gute Stoffe drinnen, die sehr wertvoll sind. Und beim chinesischen, da wird das geröstet und das schmeckt auch ein bisschen bitterer und ist ein bisschen herber quasi im Geschmack. Ja, aber das ist halt dann wiederum eine Frage des Geschmacks.
Interessant, ja.
Was gibt es dann noch zum grünen Tee? Hast du da noch ein paar Infos für uns?
Ja, was ich schon vor längerer Zeit von einer Doku-Reihe über die Blue Zones mitgenommen habe, ist, dass der grüne Tee sehr gesund ist. Also er spielt auch eine zentrale Rolle in der Blue Zone in Okinawa, also Japan. Und da ist auch der tägliche Grüntee-Konsum ein großer Faktor für die Langlebigkeit.
Ich glaube, das liegt auch darin, dass eben im grünen Tee gewisse Gerbstoffe enthalten sind, besondere Gerbstoffe, und das muss man jetzt auch nicht beim Namen nennen, das sind sogenannte Katechinen, da gibt es sehr spezielle davon, die haben eine sehr gute antioxidative Wirkung, die bekämpfen quasi freie Radikale und das wiederum schützt Zellen vor Schäden. Und das ist das, was Alterung ja macht. Wir schädigen die Zellen, also ist das wahrscheinlich der Punkt, dass das natürlich dann ein positiver Effekt ist, wenn man das macht, also wenn man das zuführt. Was habe ich noch festgestellt? Eigentlich, dass man jetzt diese besonderen Gerbstoffe, wenn man jetzt so eine Tasse Matcha-Tee trinkt, dann nimmt man 150 bis 200 Milligramm dieser Katechine zu sich und das ist schon eine sehr gute Menge. Der Grenzwert an diesen guten Katechinen, die man zuführen soll, liegt bei 800 Milligramm. Also hat dieses Matcha-Pulver dann schon eine höhere Konzentration, anders als der grüne Tee. Aber ich könnte auch 4 bis 6 Tassen grünen Tee trinken und komme dann auf 50 bis 100 Milligramm. Also grüner Tee ist vielleicht ein bisschen die entspanntere Variante. Ja.
Schmeckt dir grüner Tee?
Eigentlich schon, ja. Okay. Mag ich ganz gerne. Stört mich
nicht. Ich kann dir dann gleich einen mitgeben, weil ich bin nicht so der Fan davon.
Ja, bitte, dann nehme ich ihn gerne. Ich bin ja schon älter, ich brauche das gegens Altwerden.
Ja, und jetzt können wir noch ein anderes Getränk probieren.
Ja,
ein
bitte.
Probiotisches Getränk.
Ja.
Ich kann dir auch gerne dann Käfekristalle mitgeben.
Ja, bitte.
Also es schmeckt, finde ich, wie eine Limo. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig schon.
Und das nächste Mal erzählst du uns, wie du das zusammen oder wie du das gemacht hast, damit wir das selber alle nachmachen können.
Genau.
Super.
Sehr ist auch eine gute drauf. Alkoholalternative, finde ich. Also,
ja, wirklich.
Das ist schon so ein besonderer Drink irgendwie.
Aber ich glaube, von der Wirkung kann es nicht mithalten mit Alkohol. Vielleicht, was das Hirn betrifft. Aber
ja, psychosomatisch schon, oder? Ja, wenn man vielleicht sagt, es ist ein besonderes Getränk.
Tun wir was für mein Mikrobiom, gehen wir Kaffee trinken, bitte.
Let's go.
Ja, let's go.
Wenn dir unsere Folge gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann tust du das am besten, indem du uns folgst und positive Bewertungen und Kommentare auf unseren Foren hinterlässt. Dankeschön.